Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Ich begrüße alle Zuhörer, Zuschauer oder auch Zuschauerinnen und Zuhörerinnen. Wir haben heute eine spezielle Folge, nämlich sind wir heute zu zweit als Podcaster unterwegs. Ich begrüße euch erstmal ganz herzlich zu Folge Nummer 9 von meinem Gegengift-Podcast und ich habe heute einen sehr spannenden Gast. Ich habe den Ralf oder beziehungsweise Ralf halt mich im Zoom, ja. Und Ralf ist nicht nur auch der Gesundheit wirklich sehr verbunden, sondern eben auch Podcast. Und deswegen würde ich jetzt direkt das Wort einfach mal an dich überreichen. Grüß dich, mein lieber Ralf. Stell dich doch gerne mal vor. Ich kann mich auch gleich nochmal vorstellen und vielleicht drehen wir es jetzt einmal erstmal um.
Genau, tauschen wir da mal die Perspektive. Also erstmal hallo an alle meine Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuschauerinnen. Ja, zur 174. Episode meines Podcasts Walkman, Gesund Leben in Bewegung. Ja, danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Schön, dass du zu mir als Gast gekommen bist. Wir haben heute ein Thema. Wir wollen heute mal die Generation überspringen, Generationengespräch machen. Beide unter dem Gesichtspunkt Gesundheit erfahren. Was war ein Auslöser für was? Was haben wir für Erfahrungen gemacht in unserem Leben? Warum sind wir beim Sport gelandet? Und was für Rückschlüsse haben wir daraus gezogen? Beide aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Du bist ja so ein paar Tage jünger als ich, von daher praktisch so ein Gespräch, in dem wir sogar noch eine Generation überspringen. Gut, Ich gebe das Mikrofon ab an dich.
Ja, ich bin Matthias. Also für die Zuschauer und Zuhörer deinerseits. Ich bin 25 Jahre alt. Ich betreibe jetzt aktuell ein Fitnessstudio bei uns am Ort und also ich betreibe es nicht selbst. Ich bin da ganz bescheiden als Angestellte. Clubmanager-Position eingestellt und ich habe mich eben dem Thema Gesundheit verbunden. Ja, also ich habe sehr, sehr früh Interesse daran entwickelt, auch durch familiäre Hintergründe tatsächlich, da können wir auch gleich noch gerne drauf zu sprechen kommen, dass es mir am Herzen lag, Menschen dabei zu helfen, einfach sich gesund zu erhalten, weil sie sich vielleicht einfach oft doch extreme Einbußen der Lebensqualität irgendwie in Kauf nehmen müssen oder grundsätzlich total unfit sind und deswegen vielleicht ihr Leben nicht so genießen können, wie sie es könnten, wenn sie sich ein bisschen sportlich betätigen. Und natürlich eben auch ganz klar, so viele Menschen haben orthopädische Erkrankungen, ja, also jetzt auch ein ganz spannendes Gespräch, letzte Woche ein Physiotherapeut zu Gast gehabt, der eben gesagt hat, ja Mensch, ne, das ist ja auch nur kein Rätsel, dass wir den Alltag absolut nicht mehr so verbringen, wie unser anatomischer Körper gemacht ist. Also wir nutzen ihn ja total fehlerhaft, möchte ich beinahe sagen. Und dadurch entstehen einfach körperliche Probleme, egal ob in Schulter, Knie, Wirbelsäule, wo auch immer. Und man kann ja doch meist mit einfachen Kniffen zumindest dazu beitragen, dass es besser wird. Und das hat mich so sehr motiviert, dass das Thema Gesundheit für mich ganz oben steht.
Ja, also was ich dabei so spannend finde, ist, dass bei dir diese Erkenntnis oder diese Erfahrung zu sehen, da musst du was tun, damit du im Alter oder generell deine Lebensqualität aufbauend beibehältst und nicht frühzeitig, unnötig vor allen Dingen abbaust und schwächer wirst, Krankheiten im Endeffekt vorproduzierst oder herbeibeschwörst, weil du dich einfach zu wenig bewegst, falsch bewegst oder falsch ernährst. Da kommt ja einiges zusammen, das ist ja im Endeffekt ein Riesenpaket. Ja, das kann man mir, also ich bin vom Beruf eigentlich Journalist, Redakteur. Ich war ja in deinem Alter akkurat, ich habe vorhin mal nachgerechnet, genau in deinem Alter habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen. Das kam morgens bei der, beim Aufstehen.
Als ich dann beim Zähneputzen.
Nicht beim Zähneputzen, generell beim Frischmachen. Jedenfalls musste ich zwangsweise in den Spiegel gucken und dann habe ich wirklich festgestellt, beim Blick nach unten, dass wirklich halt mit 25 Jahren wo man halt denkt, man ist eigentlich fit und hat alles im Griff, aber der Bauch hat dann schon so deutlich über das Waschbecken, über den Waschbeckenrand gelugt. Mhm. Und dann kam bei mir so der Gedanke, wenn du diese peinliche Entwicklung, für mich peinliche Entwicklung, weil mir das, das war wie ein Schlag in die Magengrube, wenn ich das im Endeffekt abwenden oder verhindern oder rückgängig machen will, dann muss ich was tun. Dann muss ich an meinem Lebensstil was ändern. Und das hat bei mir dann so eine kleine Lawine in Gang gesetzt. Da ging es bloß mit dem Laufen und so weiter und so fort. Andere Geschichte.
Mhm. Ja, und deswegen, Ralf hat es ja eben schon gesagt, wir haben uns jetzt gedacht, wir können aber so einen Generationenaustausch machen, weil ich finde, das geht auch irgendwo so ein bisschen verloren. Ne? Man unterhält sich irgendwie viel zu wenig untereinander, jetzt vielleicht auch bedingt durch die sozialen Medien oder durch das schwindende Interesse der jungen Leute, ich kann es gar nicht genau sagen, müssen wir auch gar nicht definieren, warum das so ist, aber es ist super spannend, was doch dann unterschiedliche Auffassungen auch bestehen von Gesundheit, ja, Dinge, die ich vielleicht gar nicht so sehen kann, weil ich einfach noch in anderer körperlicher Verfassung bin, jetzt nicht, um das jetzt negativ auszudrücken, sondern einfach nur, weil das ja auf der Hand liegt, dass wenn der Körper jünger ist, meistens auch deutlich belastungsfähiger ist. Und so kriegen wir da, glaube ich, einen schönen Austausch hin. Magst du mir erzählen vielleicht dann jetzt direkt aus der Perspektive heraus, ist ja eigentlich ein spannender Ausgangspunkt.
Wollte, glaube ich, noch eine Sache nachschieben, und zwar, ja, was, glaube ich, jetzt für deine Hörer ist, es zwar klar, wie dein Podcast heißt, für meine Hörer ist es, glaube ich, noch nicht ganz klar. Dein Podcast heißt Gegengift, den gibt es jetzt seit ein paar Monaten, und du hast da klar den Schwerpunkt darin, dass du halt dich mit Menschen unterhältst, die entweder aus diesem Gesundheitsbereich kommen, jetzt als Chiropraktiker, als Physiotherapeut, als Arzt und so weiter, hast auch schon mal den einen oder anderen Rentner mit drin gehabt, der noch ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel hat als ich. Also ich bin jetzt 61 und fand ich sehr, sehr, sehr spannend, sehr ambitioniert und sehr spannend, muss ich sagen. Ganz kurz noch ergänzend zu dem, was du eben gesagt hast mit dem Alter, mit 25, sorry, wer macht sich denn mit 25 Gedanken darüber, dass man aus diesem Stadium, dass man wirklich, man steht ja im Saft, man glaubt, man kann jeden Tag die Welt verändern und Bäume ausreißen, dass man sich da dann Gedanken macht, dass es vielleicht mal nicht mehr so sein könnte. Also muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Alter, die Entwicklung kam bei mir mehr vom Ego. Das kann ja wohl nicht sein, dass du in dem Alter hier so einen Bauch hast, so eine Bierwampe. Mm. Das war definitiv eine Bierwampe. Entschuldigung. und aus dem Punkt heraus habe ich halt dann angefangen, mich zu bewegen. Bei dir ist es ja dann noch ein bisschen anders. Und du denkst ja gleich eine ganze Stufe weiter. Muss ich sagen, Respekt. Wirklich.
Respekt. Erstmal vielen Dank. Ich glaube, das kam aber, da rutscht man eher so ein bisschen rein. Also ich habe wirklich direkt nach der Schule angefangen, mein duales Studium zu machen im Fitnessstudio. Es hieß dann Präventions- und Gesundheitsmanagement, schimpft sich dieser Studiengang. Und von mir war es einfach ein grundsätzliches sportliches Interesse. Ich habe schon mal Sport gemacht, ich habe Fußball gespielt, viele, viele Jahre. Und als das dann so ein bisschen weniger wurde, dass ich dachte, oh, Fußball ist mir auch nicht mehr so Lust, und habe ich dann angefangen mit Fitnesssport. Wollte ich Muskeln aufbauen und war dann wirklich 6 bis 7 Mal in der Woche bin ich dann ins Fitnessstudio gerannt. Mhm. Und da hat sich so eine Leidenschaft entwickelt für den Sport, dass ich dachte, ich möchte gerne in die Richtung was beruflich machen. Hab geguckt, was gibt's da so? Und dann kommt man natürlich immer mehr mit Menschen in Berührung, die körperliche Einschränkungen haben. Und das ist eigentlich eher der Ausgangspunkt dieser ganzen Geschichte, dass du natürlich dann, du möchtest den Menschen ja helfen, sonst wählt man ja irgendwie so einen Beruf auch nicht, wo man sich dann denkt, wie schaffe ich es denn, diesen Menschen zu helfen? Wo man sich dann schlau liest, wo man auch Fortbildung hat mit Physiotherapeuten, mit anderen Fachkräften aus dem Bereich, um zu gucken, wie kriege ich ein Training aufgestellt, um die Kunden, die da vor mir sind, bestmöglich zu unterstützen. Weil meistens kommen sie ja nicht, weil sie sagen, oh, ich habe so Bock auf Sport, sondern sie kommen meistens, weil sie ein Problem lösen wollen. Ne? Und so kam halt eben dann irgendwann dieses Umdenken, sich gesund zu erhalten und auch funktional zu trainieren. Nicht einfach nur stumpf zu pumpen, sondern zu gucken, wie kann ich mein Training wirklich sinnvoll aufbauen. Und so hat sich das dann eben entwickelt.
Okay, muss ich jetzt nochmal nachfragen. Du trainierst jetzt in Richtung reine, pure Fitness oder dass du halt rundum einfach einen ordentlichen Body hast und einfach gut dastehst? Oder hast du jetzt irgendwelche Ziele, dass du sagst, du hast hier einen Schwerpunkt, nimmst du vielleicht auch mal irgendwann an einem Wettkampf teil oder einfach jetzt nur darauf bezogen, du willst fit werden, du willst für dich einfach das Beste rausholen?
Genau, also das ist jetzt für mich eigentlich nur, ich möchte mich gesund und fit erhalten. Ja, ich möchte vielleicht auch ganz knackig aussehen, aber letztendlich geht es mir jetzt nicht darum, dass ich irgendwie auf die Bühne möchte oder ein bestimmtes Kraftniveau erreichen möchte. Es geht mir eigentlich eher dazu, darum, dass ich besonders auch für den Kopf Ausgleich habe. Ich meine, wir kennen das, glaube ich, beide ganz gut. Wenn man super viel um die Ohren hat, dann tut es auch dem Kopf einfach sehr gut, wenn man einfach abschaltet und das in Form von körperlicher Energie loswerden kann. Weil was sich heutzutage alles so im Kopf an Stress ansammelt, das wird man einfach wahnsinnig gut über körperliche Energie los, ja, wenn man sich einfach mal auspowert. Und dazu gehört dann halt eben einfach ein gesund erhaltenes Ausdauertraining, eben auch Mobilitätstraining, dass man sich mal ein bisschen dehnt und streckt und entsprechend eben ein bisschen Krafttraining. Also mache ich das aber wirklich nur für mich, rein von der Fitnessseite, also jetzt nicht mit irgendwelchen Ambitionen.
Ja, aber bis zu 7 Mal in der Woche, das ist ja schon eine Hausnummer. Da bist ja schon, es gibt ja so Einteilung, ab wann du im Amateurbereich bist, bei welchen Sportarten und dann wann du so Richtung Leistungssport gehst. Und da bist du ja schon voll im Leistungssport eigentlich drin, oder? Du machst das ja nicht, ich gehe jetzt hin und mache dann mal 15 Minuten ein bisschen Ausdauer. Du machst dann ja richtig dein Programm durch und dann bist du ja
Ja,
schon also 2 Stunden beschäftigt, ne? Oder mehr, ne?
also muss ich natürlich auch gestehen, dass man kann es vielleicht eben so falsch verstanden haben. Also heute ist es nicht mehr so. Jetzt sind es vielleicht 5-mal die Woche. Und das teile ich mir dann auf. Ich mache mal 2-mal die Woche Ausdauersport, 3-mal die Woche Kraft. Manchmal wird es ein 4. Mal Kraft. Und ich teile das Training eben so ein bisschen auf, ne, damit ich nicht 2 Stunden am Stück im Fitnessstudio bin, sondern dann eben sage, Mensch, ich unterteile mir das in verschiedene Muskelgruppen. Einen Tag mache ich ein bisschen mehr Beine, den einen Tag mache ich ein bisschen mehr Rücken und den anderen Tag ein bisschen mehr die Vorderseite. So teile ich das ein bisschen auf. So entzerrt sich das zeitlich natürlich dann.
Du hast uns im Vorfeld eine kleine Liste geschrieben mit Fragen, auf die wir so Punkt für Punkt ein bisschen eingehen wollen. Der erste Punkt
Genau.
war ja der gewesen, was hat dich damals dazu motiviert, Menschen auf dem sportlichen und gesundheitlichen Weg zu unterstützen? Diese Frage würde ich eigentlich ganz gern so ein bisschen nach hinten schieben, wenn das für dich okay ist, weil und dann eher mit anfangen, zum Beispiel mit der gesundheitlichen und sportlichen Geschichte. Da sind wir jetzt eigentlich nämlich schon drin in diesem Punkt 2 und uns dann so langsam ein bisschen vorwärts wursteln, weil ich glaube dann, dass die Frage mit dem, was hat dich motiviert, andere zu unterstützen und ebenfalls zu motivieren, ihren Bobbes zu bewegen. Ich komme aus Hessen, Entschuldigung, da sagt man Bobbes, wie sagt man dann bei euch, wo kommst du her?
Ja, also man kennt den auch so. Also ich bin aus Niedersachsen. Ich persönlich kenne dich, würde man unterstellen, das werden dann dementsprechend meine Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen auch verstehen, ja. Also den Arsch
Okay.
hochbewegen, ja.
Genau. Ja, aber Bob, es klingt ein bisschen freundlicher als den
Das
Arsch
stimmt, ja. Ein bisschen
bewegen. Okay.
harmloser, ist auch gut
Ein
so,
bisschen
ja.
harmloser, ein bisschen freundlicher, genau. Okay.
Aber deswegen, ursprünglich war ja meine Frage eigentlich gewesen, so, okay, was hat es denn eigentlich in dir ausgelöst, dass du dann, als du vorm Spiegel standst, gedacht hast, guckst du an dir runter, dachtest so, okay, jetzt muss ich was ändern. Was waren dann so deine ersten Schritte? Weil ich glaube, das ist auch vielleicht für viele ganz interessant, weil wenn sie an sich selber feststellen, es gefällt mir was nicht oder es gibt ein Problem, ja, egal ob es jetzt ein Problem ist oder es gefällt ihnen etwas nicht, ist ja irgendwo vielleicht die erste Motivation sagen, okay, ich habe es erkannt, ich muss was ändern. So, wie ist das für dich gewesen?
Also das war ja, ist ein bisschen her, jetzt so die graue Vorzeit, wo wirklich, ja gut, die Filme waren damals wirklich noch schwarz-weiß, also die meisten jedenfalls. Ich hatte ein Fotolabor, von daher kann ich da ein Lied von singen. Also mein erster Gedanke war, du musst dich bewegen, du musst Sport machen, du musst mit der Ernährung ein bisschen aufpassen, aber damals gab es eigentlich in der Richtung nur ansatzweise Literatur, die mir hätte helfen können und war vielleicht auch gut, dass ich mich da nicht reingekniet habe. Also ich habe angefangen dann zu laufen. Laufen war was, was mir immer furchtbar gestunken hat. Ich hasse Laufen oder hasste Laufen. Und es gab damals auch noch nicht sowas wie eine große Laufbewegung. Das ging eigentlich erst los, Mitte der 80er. Schuhe, ich habe damals alte, ausgelatschte Hallen-Tennisschuhe genommen, die ich noch hatte, weil ich früher ein bisschen Tennis gespielt hatte, familienbedingt. Und so ging das dann los und dann halt alles danach falsch gemacht, was man falsch machen konnte, ne? Und nach dem Motto immer gleich Vollgas losgehen, Gas geben und gucken, dass du das möglichst lange durchhältst, bis alle anderen aufgegeben haben. Das war halt natürlich nie der Fall. Und ich kann mich daran erinnern, dass die ersten paar Kilometerläufe, dass die furchtbar waren. Ich konnte mich dann den Rest des Tages nicht mehr bewegen und war froh, wenn es irgendwann dunkel wurde. Und irgendwann habe ich das halt mal ein bisschen strukturierter angegangen und habe dann halt mir alles an Literatur besorgt, was es gab. Und dann ging das schon. Da war ich relativ schnell dann auch drin in der Trainingslehre. Hab dann halt Schwerpunkt auf viel Ausdauer gelegt und gemerkt, die Ausdauer tut mir gut. Ich bin eigentlich mehr so der Traktor-Typ. Ne? Loslaufen und dann tuck, 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 tuck. Dann geht das stundenlang so weiter. Und Tempo, dafür war ich auch schon zu alt. Gut, zu alt klingt jetzt blöd. Also Mitte 20, dann Richtung Ende 20. Aber da stellst du keinen Rekord mehr auf. Ne? Und also nicht, wenn du dann erst einsteigst. Wenn du schon 10, 15 Jahre dann im Ausdauersport drin bist, dann kannst du da immer noch ganz ordentlich was reisen. Aber wenn du so spät einsteigst, das war aber auch nicht meine Motivation. Und dann habe ich halt irgendwie gesehen, da gab es diese Blödmänner, die dann wirklich dann vor dem Laufen auch noch schwimmen gegangen sind. Und nach dem Laufen Radfahren, das ging damals gerade los. Und da habe ich mich dann, ja, ich habe dann für die Zeitung, für die ich damals gearbeitet hatte, für das Tageblatt, fürs Gelnhäuser Tageblatt, gibt es jetzt nicht mehr, habe ich dann eine Reportage gemacht über so ein paar Experten, die das halt schon praktiziert haben. Und ich habe mir nur eins gedacht, das ist so bekloppt. Die sind so bekloppt, das will ich auch machen. Und ein paar Tage später sagt einer, komm, wir fahren runter nach Roth. Da gibt es den ersten großen europäischen Triathlon, den ersten Ironman in Europa. Und dann sind wir hingefahren, haben uns das angeguckt und war vollkommen begeistert, was da abging, was für eine Szenerie. Moderiert damals vom Harry Weinfurt, ich weiß nicht, wer den noch kennt, von Der Preis ist heiß, das war der Moderator, der kam aus Roth, hat das Ding moderiert und hat sogar mal irgendwann mitgemacht. Ja, und habe ich mir das angeguckt. Ob dann war Feuer und Flamme und ein Jahr später war ich dabei. 2 Jahre oder 3 Jahre später war ich dann einer der ersten Triathlon-Trainer in Deutschland. Trainerschein 002, ja, aber nur, weil im Alphabet noch einer vor mir war. Ja, und war auch 89 dann selbst das erste Mal in Rot dabei. Also viel zu schnell und wie gesagt, aus dem Lehrbuch alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Mhm. Aber es hat halt trotzdem einen riesen Fehls gemacht. Und ich kann dir sagen, selbst heute nach vielen, vielen Jahren, danach nach über 30 Jahren, 35 Jahren bald, kann ich noch genau sagen, an welcher Stelle ich bei welchem Wettkampf welches Getränk aufgenommen habe und so weiter. Das ist so eingebrannt. Ich kann mir das vorstellen. Und dann habe ich halt auch angefangen, den Leuten auch dann Tipps zu geben, was sie anders machen können, damit sie ihre Wettkämpfe, ihr Training anders gestalten. Mit dem Trainerschein dann sowieso. Dann habe ich bei uns im Verein ein bisschen angefangen und wurde dann auch im Fitnessstudio Spinning-Trainer. Und ja, so ging das dann weiter. Und mittlerweile halt kam halt einiges dazu, aber das können wir vielleicht später.
Das beschreibt, glaube ich, diesen Prozess auch wahnsinnig gut, weil man hat irgendwo eine Anfangsmotivation, man möchte was tun, man legt los, weil man motiviert ist, ja, und stellt dann, der eine oder andere stellt dann vielleicht recht schnell eine Ernüchterung fest. Ich hatte auch vor ein paar Wochen den Imre zu Gast, der mittlerweile auch wirklich einen doppelten Ironman läuft und also der ist wirklich richtig zum Extremsportler, meiner Auffassung nach, geworden. Und der dann auch sagte, er hat nach den ersten Läufen, hat er gedacht, das mache ich nie wieder. Ich suche irgendwelche Ausreden, ja, die ich jetzt erfinden kann, warum das jetzt für mich nicht funktioniert. Ich tische die meiner Familie auf, damit keiner mehr nachfragt. Und sobald man sich da aber so ein bisschen eingräbt und versteht, wie funktioniert's, und sobald man dann Spaß daran findet, nimmt der Rest so seinen Lauf. Ne? Es hat dann angefangen, Spaß zu machen, und auf einmal entwickelt sich eine Leidenschaft. Und aus dieser Leidenschaft, das finde ich, konnte man jetzt da ganz gut erkennen, ist dann bei dir eben auch dann so ein bisschen der Wille entstanden, so anderen Menschen dabei zu helfen. Einfach, weil man es gerne aus Überzeugung gerne tut.
Das war das eine, aber halt, es war eine andere Zeit. Also wenn heute macht praktisch jeder mal Triathlon, weil das irgendwie dazugehört, wie irgendwann vor einigen Jahren, dass mal wichtig war, dass man sagen konnte, ich bin einen Marathon gelaufen. Gut, heute läuft man keinen Marathon mehr, heute muss man Triathlon gleich machen. Allerdings hat er auch andere Bedingungen. Ne? Während wir früher, wie gesagt, mit Holzklocks da gelaufen sind und die Fahrräder noch so um die 10 Kilo gewogen haben oder 12, heute wiegen sie vielleicht 2. Und haben ganz andere Schaltungen. Das war halt ein Abenteuer. Man hat sich geholfen und es war eine sehr sich selbst verbundene Community. Es hat einfach einen riesen Spaß gemacht. Da bist du auf dem Wettkampf, hast du dich mit den Leuten abgeklatscht und bist auch zusammengelaufen, hast dich gegenseitig motiviert. Allerdings auch damals schon nach dem Motto, je länger die Strecke, desto größer der Zusammenhalt. Je kürzer die Strecke, desto mehr wird gebissen, geschubst, getreten, gemacht und so weiter. Das ist auch gleich in anderen Sportarten. Auch so, was ich mitgekriegt habe, gerade beim Radfahren. Und ja, also sag mal, dieser Pioniergeist, rauszukriegen, wie funktioniert auch das Training, wie reagiert der Körper auf was, das war schon eine Nummer. Und die Trainingslehre seit damals, nur bei so einem Punkt angefangen wie dem Dehnen zum Beispiel. Dehnt mal vorher, dehnt mal nachher.
Oh ja.
Ja,
oh,
nein. Das ist spannend. Das wechselt ja im Jahresrhythmus praktisch. Dehnen, ja, oder es macht mehr kaputt oder vorher Gift. Es gab mal auch mal so eine Aussage, wenn du dich vor dem großen Wettkampf, vor einem Ironman, also ich habe insgesamt 10 Langstrecken gemacht. Also Ironman Challenge waren, glaube ich, 8 und einmal eine verlängerte Innenstadtrunde und einen Triathlon hier direkt vor der Haustür. Und damals hieß es, wenn du vor Wettkampfbeginn dich für 10, 15 Minuten dehnst, verlierst du ungefähr 5-10% deiner Leistungsfähigkeit.
Mhm.
Ja, und das Gleiche wird nachher, wenn du nachher dann dehnst, sind die Muskeln so angespannt, so keine Ahnung was alles, dann kann es auch passieren, dass du durch das Dehnen denen vielleicht den Rest gibst und dann was reißt.
Mhm.
Ja, dann lieber massieren lassen. Aber das wechselt. Alle 2 Jahre gibt es eine neue Theorie, warum man das machen sollte oder nicht machen oder davor oder danach oder gar nicht. Es ist es ist irgendwo schon ein Abenteuer. Gut, mittlerweile bin ich da raus, aber so diverse Grundregeln bleiben halt. Ne?
Ja, ich muss auch sagen, also ich wüsste jetzt die aktuelle Studienlage dazu nicht, vielleicht aber einfach mal spannend so für dich. Also wurde in der Trainingslehre tatsächlich auch beigebracht, vor dem, zumindest die Intensität ist entscheidend. Wenn ich jetzt wirklich einen intensiven Sport mache, so war dann laut meiner Trainingslehre korrekt, sich halt, wenn nur ganz leicht anzudehnen, also kurze Zeitspannen, um einfach den Muskeltonus nicht zu denken. Also die Muskelspannung sinkt ja, der Muskel entspannt, wenn man sich über einen engeren Zeitraum dehnt. So, das heißt, nur kurz andehnen, damit die Muskelspannung nicht verloren geht, weil man sonst natürlich weniger leistungsfähig ist. Und unmittelbar nach intensiven Sporteinheiten könne man den Abtransport negativer Stoffwechselprodukte, wie zum Beispiel Laktat, das Brennen in den Muskeln, Milchsäure. Das wird natürlich dann, sobald die Aktivität gestoppt wird, normalerweise abtransportiert und dass das durch Dehnen verlangsamt wird. Deswegen man idealerweise sich getrennt von einer Trainingseinheit dehnen sollte, zum Beispiel morgens, paar Stunden vorm Wettkampf, wie auch immer, aber nicht unmittelbar vor oder nach. So habe ich es auch gelernt, aber wer weiß, ob es da schon wieder was Neues gibt, wer das vielleicht weiß oder eine Studie hat, schreibt uns einfach mal hier die Kommentare oder bei Spotify ins Q&A, ja, wäre immer interessant.
Ja, siehst du, aus dem Grund habe ich zum Beispiel auch mal irgendwann eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und dann hast du halt mit dem Yoga hast du das Dehnen und diese ganzen Geschichten, die hast du natürlich dann toujours 1,5 Stunden lang drin. Ja, genau, sehen, wie lange du machst, ne? Und dann hast du auch, also meine Erfahrung war immer, wenn ich zum Lauftraining gehe, geht es mir eigentlich am besten, wenn ich einfach sage, ich nehme mir immer den Druck raus, ich laufe langsam los. Ich höre auf meinen Körper, laufe erstmal einen Kilometer in meinem Tempo, ganz Banane. Und dann kann ich mir überlegen, nehme ich jetzt noch eine Steigung mit oder mache ich jetzt mal ein bisschen schneller, gucke jetzt mal auf die Uhr und sage, jetzt mal nur nach dem Puls oder auf die Geschwindigkeit. Und nach hinten raus vor allen Dingen nie von anderen animieren lassen, nach hinten raus noch richtig Gas zu geben. Damit gibst du den Rest und killst den Trainingseffekt.
Gut. Das stimmt tatsächlich. Also dazu möchte ich sogar 2 Sachen sagen. Das eine, es kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Automotor. Wenn der Motor kalt ist und ich jage den jetzt voll hoch, dann bekommt der Motor das auch nicht. Und damit zerstören wir uns eigentlich die Einheit auch. Deswegen ist es total ein schöner Tipp eigentlich, auch vielleicht für die Einsteiger oder die sonst sportlich nicht so extrem oft was machen oder wenn sie wieder anfangen wollen, echt ganz entspannt loslaufen und dann gucken, schiebt der Körper vielleicht von alleine so ein bisschen nach, weil er merkt, ich komme auf Temperatur oder bleibe ich halt eben bei dem Tempo, völlig in Ordnung. Und das Zweite ist, ich weiß nicht, kennst du den damaligen Sportarzt von Bayern München, den Müller-Wohlfahrt?
Ja, klar. Also Namen nach, ich habe noch nicht einen Podcast gehabt. Ich hatte jetzt gerade den Physio von Bayern München, von Bayern München Basketball. Das ist ein ehemaliger Kollege von mir hier aus Bad Orb. Den hatte ich damals auch nicht zum Sport gebracht, aber ich habe ihn zu den langen Strecken gebracht und habe ihm beigebracht, dass die Grundlage das Wichtige ist. 2 Stunden immer sonntags morgens, 2,5 waren wir im Wald und haben dann ganz, ganz Banane auf einem ganz niedrigen Pulslevel unsere Kilometer hier durch den Spessart geschraubt. Ne? Und ein Jahr später war der Hessenmeister Jugend-Triathlon oder Vize-Hessenmeister. Später dann Trainer für Max Hürzler auf Mallorca und in Andalusien. Und dann jetzt mittlerweile seit einigen Jahren Physio bei Bayern München Basketball und Physio der Nationalmannschaft. Entschuldigung, cool. Du hast mir gerade so den Ball ungewollt rübergeworfen.
Ja, du, den kannst du auch gerne spielen, den Ball. Und ich habe sein Buch gelesen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt. Deswegen, ich versuche es gar nicht erst. Aber ein Buch veröffentlicht und da ging es einmal um Sportverletzungen und auf der anderen Seite aber eben auch, dass ich um das Laufen, weil er das leidenschaftlich selber so gerne tut. Und er sagt wirklich auch, für die Regeneration ist es das Schlimmste, was du machen kannst, am Ende vom Lauf nochmal richtig aufs Gaspedal zu drücken. Mhm. Weil du diese einleitende Erholungsphase, du zerstörst sie komplett. Deswegen eigentlich eher andersrum, zum Ende hin nochmal ganz locker auslaufen oder spazieren oder, damit der Puls langsam runterkommen kann. Nicht nochmal hochfeiern, das ist echt ein toller Tipp.
Ja, ich hatte da mal eine sehr schmerzhafte Erfahrung, die das aber genau untermauert. Das hieß, ich war nach meinem ersten Marathon in Frankfurt damals, 3:43, war dann knapp eine Woche später ein 10-Kilometer-Lauf in Rodenbach. Rodenbach hatte hier damals so, das war so die Elite der hessischen Läufer, die hat sich da getroffen. Da gab auch einige deutsche Meister, die daher kamen. Und da gab es einen 10-Kilometer-Lauf. Ich bin dann relativ weit hinten losgelaufen, weil ich mir gedacht habe, heute kriegst du eh nichts mehr geregelt. Hatte dann aber jemanden, mit dem ich mich so richtig über die Strecke prügeln konnte. Das hat sich dann relativ schnell ergeben. Und dann haben wir das durchgezogen bis ungefähr so 500 Meter vom Ziel. Und dann klopft er mir auf die Schulter und sagt, mach alleine, ich bin alle. Und dann musste ich alleine. Und die Uhr hat gezeigt, es war Zielrichtung 40 Minuten. Und ich wollte einmal mein Leben unter 40 kommen. Also bin ich dann die letzten paar hundert Meter in einem mörderischen Speed da reingelaufen. Hatte im Ziel 40:01, bin aber von dieser brutalen Belastung runter auf null und kriege in dem Augenblick zwei Krämpfe in den Oberschenkeln. Der eine hat sich über Wochen gehalten und da ist eine Entzündung draus geworden. Also nicht mal im Wettkampf. Ich das wollte nochmal wiederholen. Nie. Das war weit über die Grenze raus.
Aber es ist spannend, was so Ziele und Ambitionen und im Kopf tatsächlich auch mit der körperlichen Belastbarkeit machen können. Ne? Weil meistens gibt einem der Körper ja vorher schon ein Signal, dass etwas zu viel ist. Aber man kann dieses Gefühl ganz oft unterdrücken, wenn einem etwas so extrem wichtig ist. Und der Körper schaltet durch diesen Prozess nochmal mehr Energie frei, bis er dann merkt, okay, jetzt ist Feierabend, jetzt kann ich. Weil jetzt ist zum Beispiel Lauf ist vorbei, nur dann geht's halt doppelt und dreifach bergab.
Ja, weil bei dem Punkt war es halt so gewesen, ich hatte mir zwar vorgenommen, okay, ich laufe das mit, weil angemeldet und ich hatte es meinem Kumpel versprochen, aber dann ist der mir gleich abgehauen, ich habe mich umgedreht und dann war ich in dieser ganzen Läuferschar von 300, 400 Leuten, kam halt keiner mehr hinter mir, nur der Besenwagen. Und der Besenwagen, glaub mir, das war eine Motivation. Und dann waren die alten Ziele, die Planung vom Kopf war über den Haufen geworfen und dann ging es halt, ja, und es lief halt gut, ne? Ja. Gut. Wo war man jetzt?
Also grundsätzlich hatte ich ja zu deiner sportlichen Geschichte gefragt. Meine habe ich ja mehr oder weniger tatsächlich auch schon so erzählt. Es war also eigentlich immer dieses Thema, ich wollte irgendwie was für mich machen. Anfangs habe ich mich tatsächlich motivieren lassen, wirklich, weil ich dachte, ich habe so Bock auf Muskelaufbau. Auch zu der Zeit super viel bei YouTube unterwegs gewesen. Bodybuilding war für mich interessant, einfach weil ich spannend fand, was man mit seinem Körper eigentlich alles machen kann. Also wie viel Fleisch man aufbauen kann. Das war so meine Motivation, aber davon bin ich halt wirklich mittlerweile komplett weg. Ne? Ich habe eben schon erzählt, geht mir wirklich nur um diesen Gesunderhalt. Und deswegen gibt's eigentlich auch derartige Geschichten, Wettkampfgeschichten, habe ich gar nicht zu erzählen. Ja, es ist wirklich rein die Motivation, sich dann irgendwie sportlich und fit zu halten und das dann eben irgendwie weiterzugeben.
Ja gut, das liegt aber, glaube ich, so ein bisschen an der Sportart. Weißt du, wenn du im Laufen bist oder im Triathlon, dann trainierst du halt eigentlich auch immer mit Kollegen und tauschst dich mit denen aus und schraubst am Rad oder palaverst über die neuesten Schuhe. Das war damals nicht ganz so schwer, weil es gab ja praktisch keine Schuhe, nur sehr wenig. Und das machst du in deiner Sportart ja nicht. Du guckst dann halt im Studio oder halt bei YouTube und da ist ja dieser direkte Vergleich und das gemeinsame Trainieren, sonntags morgens raus, 2, 3, 4 Stunden, das hast du ja so nicht, wenn ihr da im Studio seid. Also ich glaube, das kann man auch nicht so vergleichen, ne?
Und es hat einen ganz anderen Charme. Also es ist wirklich eine ganz andere Form von Training. Aber ich würde schon sagen, dass im Fitnessstudio, also das ist natürlich auch von Club zu Club ganz unterschiedlich. Wir sind ein sehr dörfliches Studio, also wirklich, man kennt sich untereinander. Man kommt da rein, es ist wie eine kleine Familie. Und das ist schon irgendwo schön, weil man sich gegenseitig unterstützt. Egal, ob der eine sagt, hier Mensch, stell dich mal dahinter, ich habe Angst, ne, die letzte Wiederholung schaffe ich nicht mehr, hilf mir mal. Oder dass man fragt, ey, du hast echt Top-Figur, wie hast du das gemacht, welche Übung machst du? Also da unterstützt man sich schon sehr, sehr gut und das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Aber natürlich sind die wenigsten vielleicht so ambitioniert, dass sie wirklich da gemeinsam ein Ziel verfolgen oder sich gegenseitig optimieren. Sind das wirklich eher die Minderheit, die das dann so macht. Die meisten kommen her, machen ein bisschen Sport, halten sich ein bisschen fit, und das war's.
Von der Struktur her, wo sind die Leute bei dir jetzt so angesiedelt?
Im Altersstruktur?
Altersstruktur, ja.
Ganz gemischt. Wir haben mittlerweile viele jüngere Leute, also wirklich so zwischen 15 und 20,
Ach.
die Sport machen, viele Jugendliche, die auch untereinander sich dann meistens anwerben. Ja, der eine hat irgendwie mal hat angefangen, trainiert ein bisschen, hat seinem Kumpel erzählt, ey, das ist voll cool, es macht richtig Spaß, komm doch auch mit. Die bleiben aber oft auch nicht lang. Das ist dann meistens wirklich nur so eine Phase. Und ansonsten haben wir wahnsinnig viele. Dann kommt noch so ein Schritt auch so zwischen 25 und 30. Viele, die auch schon seit Jahren kommen, die einfach auch ein bisschen was für sich machen, die einen ein bisschen mehr ambitioniert, die anderen ein bisschen weniger ambitioniert. Und dann haben wir wirklich super viele Leute, 45, 50 plus, die wirklich kommen, weil sie sagen, ich muss was machen. Ich habe extrem zugenommen, ich habe Schmerzen im Rücken, mir tut die Schulter weh, mein Knie. Das ist der absolute Großteil der Leute, die zu uns kommen, die sagen, ich muss was tun, weil es mir nicht mehr gut geht.
Okay. Stichwort, mir tut was weh. Ist das für die meisten die Motivation, nachher zu kommen, wenn der Schaden oder wenn die Entwicklung bereits da ist und wenn sie das erste Mal so eine ganz leicht eine rote Karte hochgeschoben bekommen nach dem Motto, tu was, ändere was oder das könnte noch ganz anders ausgehen oder was meinst du?
Es ist eigentlich eine spannende Frage, weil das ist so ein bisschen vom Typus abhängig. Aber ich würde es schon pauschalisieren und sagen, egal was es ist, es kann auch teilweise sein, ey Mensch, ich habe so zugenommen, so geht's nicht mehr. Vielleicht ähnlich wie in deinem Fall. Aber erstmal kann man schon sagen, dass die meisten Leute, die zu uns kommen, brauchen, ich sag's mal ganz, ganz platt so, die brauchen einen kleinen Schlag in die Fresse, um zu verstehen, so kann es nicht gehen. Und dann gar nicht unbedingt immer mit dem Ziel, oh, ich habe Angst davor, was mir vielleicht mal passiert, sondern einfach nur, weil sie sagen, es schränkt mich in meinem Wohlbefinden oder in meiner Lebensqualität ein und das möchten sie nicht mehr akzeptieren. Und das kann halt entweder wirklich sein, Wohlbefinden, ich habe so zugenommen, ich fühle mich nicht mehr wohl, oder Menschen, mein Knie tut selbst schon mal beim Spazierengehen weh, ich möchte das loswerden. Das sind tatsächlich so die Hauptgründe, warum jemand startet, wie es sich dann entwickelt, ist ganz abhängig dann davon, findet derjenige Spaß daran, oder findet es total öde, und kommt danach nie wieder. Man kennt es ja auch, ne? Dann fangen sie erst mal an und halten es nicht durch und dann sieht man sie nie wieder.
Das wäre jetzt der Punkt, wo ich ganz gerne anknüpfen würde. Wie ist das mit der Regelmäßigkeit? Wann trifft denn oder wann tritt denn bei den Leuten aus deiner Erfahrung raus eine Art Routine ein oder so eine Art Gewöhnungseffekt, dass sie dann auch dann wirklich regelmäßig dabei bleiben, weil sie halt dann feststellen, wenn ich jetzt nicht trainieren gehe heute Morgen, dann fühle ich mich schlecht oder es geht abwärts oder wann geht das über in so ein, ja, in Fleisch und Blut?
Ja, ist auch da ganz unterschiedlich, auch von Mensch zu Mensch, was man sagen muss, wenn Kunden es nicht schaffen, tatsächlich innerhalb der ersten 3, 4 Wochen nach Einführungstermin, nach Trainingsplanerstellung regelmäßig zu kommen, dann ist es ganz oft so, die kommen nie wieder. Also die erscheinen wirklich gar nicht, weil sie dann diesen Absprung nicht schaffen und immer sagen, ach, nächste Woche und jetzt ist wieder was dazwischen gekommen und die finden dann irgendwann Gründe, warum es nicht funktioniert. Häufig ist es so, dass die Leute, die wirklich sofort nach Trainingsplan für, ich sag mal, 4 bis 6 Wochen dann auch regelmäßig kommen, nicht nur einmal die Woche, sondern mindestens zweimal, idealerweise aber dreimal die Woche kommen, dass die dann halt eben auch innerhalb dieser 4 bis 6 Wochen feststellen, dass etwas bringt, dass es ihnen gut tut, dass sie zum Beispiel merken, meine Nackenverspannungen werden weniger oder ich habe schon mehr Stabilität im Knie oder es sind vielleicht die ersten 2 Kilo gepurzelt und das motiviert natürlich. Und diese Erfolge, schön für die Uhr, wenn die jetzt hier ein bisschen laut im Hintergrund dödelt, und diese Erfolge, die braucht wirklich der Kunde. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich würde mal einfach unterstellen, du kennst es. Das Erfolgsjournal?
Ja, klar.
Ja, habe ich selber auch mitgearbeitet, ganz lange, für die es vielleicht nicht kennen. Mhm. Ich habe es jetzt so praktiziert, ich habe mir jeden Tag mindestens 5 Dinge aufgeschrieben, die ich gut gemacht habe. Mhm. Und diese kleinen Erfolge des Alltages motivieren unheimlich und lassen sich auf Positives konzentrieren.
Und das basiert ja auch darauf, dass du da auch eine Routine reinkriegen musst. Am Anfang ist das ein bisschen lästig und wenn du das nicht regelmäßig durchziehst. Also ich kenne so, Entschuldigung für die Unterbrechung, ich kenne so diese Regel, dass du, um sowas wirklich bei dir im Kopf zu etablieren, deine 21 Tage, ob das mit 21 Tagen wirklich jetzt stimmt oder nicht, das musst du durchziehen und dann hast du das so ein bisschen verinnerlicht. Das ist beim Training, glaube ich, genauso. 21 Tage im Studio heißt ja, du hast zumindest schon mal gut, ein bisschen Gewicht verloren, aber vor allen Dingen baust du ja auch dann relativ schnell, je nach Muskel, deine Muskelmasse auf. Das geht ja vergleichsweise schnell und nach 21 Tagen siehst du auch schon die ersten Erfolge. Na? Jetzt Gewicht bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, Muskelmasse gleiche Menge, wiegt aber dreimal so viel wie Fett. Heißt also, du musst schon ganz gut Fett loswerden, damit du dann auch wirklich trotz gleichzeitigem Muskelaufbau auch vom Gewicht heruntergehst. Das ist ja dann schon so, das kann frustrierend sein. Ne? Du callst wie Weltmeister, wirst gefühlt viel Fett los, hast aber dummerweise Muskelmasse aufgebaut, dummerweise in Anführungszeichen, und bist vielleicht sogar mit dem Gewicht sogar einen Tick höher gekommen, obwohl du viel gesünder und kräftiger dastehst. Ne?
Ja, also das, ich sage auch ganz oft Kunden, wenn sie jetzt wirklich abnehmen wollen, dass sie sich bestmöglich wirklich nur in Abständen von 4 Wochen oder was überhaupt auf die Waage stellen sollen, um einfach zu gucken, ist die Entwicklung, und vor allem, was ich ihnen auch sage, dass sie Fotos machen sollen von sich. Und zwar oberkörperfrei oder am besten wirklich nur in Unterwäsche, einfach um den visuellen Vergleich zu haben. Wann bin ich gestartet? Am besten gleiches Licht, gleiche Tageszeit und auch gleicher Mageninhalt, also am besten nüchtern, ne, vorm Frühstück, um dann einen vergleichbaren Wert zu haben, wenn sie dann sagen, Mensch, nach 3 Monaten, nach 4 Monaten, was hat sich dann eigentlich getan? Oder passen mir die Hosen wieder? Ja, wie sitzt die Kleidung? Das sind häufig für Leute, die abnehmen wollen, die besseren Messparameter als tatsächlich der Faktor Waage, weil ganz richtig, wie du sagst, ich bin mir nicht bewusst über den Faktor, aber ja, dadurch, dass Muskelmasse so viel mehr wiegt, kommt schnell Frustration auf, wenn man sich dann auf die Waage verlässt und das als Gradmesser für den Erfolg nimmt. Aber das ist nicht das Einzige. Werde ich leistungsfähiger? Komme ich die Treppe einfacher hoch? Steigern sich die Gewichte im Training, was dafür spricht, dass mein Körper leistungsfähiger wird? Was passiert mit meiner Figur? Das sind so Parameter, auf die ich dann auch gerne hinweise, damit sie sich halt eben nicht demotivieren lassen. Ja. Und bevor du dazu was sagst, ich wollte es nur nicht vergessen, wegen den Gewohnheiten, man spricht so davon, dass bei 21 Tagen der erste Gewöhnungseffekt eintritt. Wirklich richtig manifestiert haben sich aber Gewohnheiten erfahrungsgemäß erst nach 3 Monaten. 12 Wochen teilweise dauert es, bis man wirklich eine Gewohnheit hat, dass es einem auch fehlt, wenn es wieder weg ist. Na, klar, gewöhnt man sich dran und man geht hin und man kann dann aber mit Rückschlägen deutlich einfacher umgehen. Meistens, wenn tatsächlich ein Vierteljahr, also 12 Wochen, darf man da schon rechnen.
So, ich musste gerade bei mir mal stumm schalten, weil mein alter Hund ist gerade wieder wach geworden und hat jetzt hier die halben Napf ausgeschlabbert und das klang jetzt wirklich furchtbar. das mit dem Foto ist auch ein sehr schöner Tipp, weil habe ich auch definitiv noch nicht dran gedacht. Von der Theorie ist mir das zwar bekannt, klar. Muskel, Fett, Gewicht, bla bla bla, diese ganzen Zusammenhänge, aber mal den Tipp zu geben, mach doch mal ein Foto. Da hätte ich selbst drauf kommen. Also ich mache immer einen anderen Weg. Und zwar hier über meine Uhr, meine Garmin. Und die in Verbindung halt mit der entsprechenden Waage. Also unbezahlte Werbung. Hallo Garmin. sehe ich halt dann zwar, das Gewicht ist ungefähr gleich geblieben. Mal 100 hoch, mal 100 runter, aber die ganzen Werte, Muskelanteil im Körper, Wasseranteil, BMI und so weiter und so fort, da tut sich halt dann schon einiges, auch wenn das Gewicht vordergründig vielleicht gleich bleibt. Und du fühlst dich einfach auch dann besser, also du bist gefühlt fitter. Die Waage sagt dir halt, Moment, alles wie die vergangenen Wochen, aber in dem Fall, ich gebe die Waage. Das ist natürlich mit dem Foto ist natürlich auch ein ganz simpler Weg zu sehen. Guck mal da fehlt dir auf einmal ein Ring unten an der Hüfte und das Sixpack, man kann es zumindest langsam schon mal ahnen, da tut sich ja was. Auch wenn die Waage dann sagt, alles beim Alten, Alter.
Ja, hilft tatsächlich wirklich sehr gut. Und da freuen sich dann meistens die Kunden auch, wenn man ihnen so ein bisschen diesen Druck von der Waage nimmt. Manche sind richtig süchtig genau. und lieben es, sich auf die Waage zu stellen und sagen, oh, guck mal, ich habe schon wieder 500 Gramm verloren von gestern. Dann sage ich denen, du kannst dich jetzt noch so sehr darüber freuen. Übermorgen hast du ein Kilo wieder drauf und solche was sagen, was es ist. Alles Flüssigkeit oder Darminhalt. Lass es. Es bringt nichts. Ja, also du machst dich nur selber verrückt. Lass die Waage mal beiseite. Vielleicht einmal im Monat kannst du dich zur Kontrolle mal draufstellen. Ansonsten schau, dass die anderen Parameter stimmen. Da ist man deutlich stressfreier unterwegs.
Was waren denn deine größten Rückschläge gesundheitlicher Natur?
Glücklicherweise hatte ich selber weniger solcher Rückschläge. Es ist dann nur doch ab und zu mal so ein Warnschuss gewesen. Tatsächlich, wenn auch wirbelsäulenseitig, ne, weil ich selber relativ starkes Hohlkreuz, ja, wahrscheinlich auch bedingt durch Körperhaltung in der Jugend viel gezockt und ne, wo ich irgendwie selber auch ein bisschen dran schuld bin. Zwar immer viel Sport gemacht, aber zum Beispiel Dehnen, Beweglichkeitstraining, das war eher weniger was. Und wo ich dann doch ab und zu mal Probleme habe, zum Beispiel mit einem extrem steifen Nacken oder wirklich Blockaden, kann ich meinen Hals nicht mehr drehen oder wirklich dann mal über 2, 3 Tage relativ starke Rückenschmerzen, die dann natürlich aber mit Bewegung auch wieder gut in den Griff kommen. So, ne? Also demnach so gesundheitlich so gut wie keine Einschränkung. Das Einzige, habe ich auch mehrfach schon im Podcast erzählt, eine Form von Panikattacken und tatsächlich Herzrhythmusstörungen. Wahrscheinlich, nicht sicher, aber wahrscheinlich bedingt durch Fehlhaltung oder Blockaden in der Brustwirbelsäule. Wo ich vor 2 Wochen mit dem Chiropraktiker darüber gesprochen habe, dass halt eben gerade Blockaden in der Brustwirbelsäule, also ungefähr auf der Höhe, ne, ganz häufig damit zusammenhängen und eben das Herz innervieren, weil die Nerven, die aus dieser Region austreten bei der Wirbelsäule vom Rückenmark, ganz oft eben auch steuern unser Herz. Und da kriegt man natürlich richtig Schiss, ne, wo man so denkt, okay, was ist mit meinem Herzen? Wenn die Pumpe nicht mehr läuft, dann läuft die gar nichts mehr. Glücklicherweise mittlerweile alles im Griff und ist tatsächlich auch befundfrei geblieben, sämtliche Untersuchungen. Aber das waren nicht meine ausschlaggebenden Faktoren. Das ist also ja alles aufgetreten, während ich schon diesen Weg beschritten habe. Dann kann ich zum Glück sagen, ich bin wahnsinnig gesund und bin da sehr privilegiert, dass mir da nicht irgendwie mal gesundheitlich irgendwas Schlimmes widerfahren ist. Toi, 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 bin ich natürlich sehr dankbar für. Jetzt natürlich dann aber, wenn du da gerne was zu sagen möchtest, gerne. Wir hatten uns ja schon mal im Vorfeld unterhalten, ganz kurz über deine gesundheitliche Geschichte. Und die finde ich in dem Kontext von dem Sport deswegen umso spannender und erstaunlicher. Magst du mal erzählen, vielleicht von deinen Rückschlägen? Ich glaube, die sind vielleicht jetzt mit 25 Jungspund, ja, was immer erwarten. Da sind die, glaube ich, deutlich interessanter, vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen.
Kann man da interessanter sagen? Also ich sag's mal so, wenn du, ich war ja beim Triathlon, zumindest hier bei uns in der Region, war ich ja einer der ersten, die es gemacht haben. Ne? Ich bin überhaupt dann einen Ironman mit dem anderen gemacht und es hat mir auch immer riesen Spaß gemacht. Dann einer der, auf den ich am meisten stolz war der, wo ich mit am langsamsten war, weil mir da hatte ich mir kurz vorher dann im Fuß was gebrochen und konnte nicht trainieren, bin dann trotzdem hin, habe das gemacht und habe dann noch auf halber Strecke beim Marathon eine Kollegin aufgelesen, die vorher schon im Jahr vorher ausgeschieden war. Und dann habe ich mit ihr dann einen Deal gemacht. Komm, ich schlepp dich ins Ziel, du schleppst mich ins Ziel, wir schleppen uns gemeinsam und dann kriegen wir das beide zu Ende. Das wird schon. Und dann haben wir uns die letzten 20 Kilometer gegenseitig stützend da ins Ziel geschleppt, haben dann halt, gut, es war keine Rekordzeit. 13 Stunden App, es war immer noch ganz, ganz ordentlich dafür, dass wir halt mehr Wandergruppe waren als sonst was. Mhm. Es gab Standing Ovations, wie wir reinkamen. Empfang vom Veranstalter Eurosport ist mit Kamera um uns rumgewackelt. Hat es dummerweise nicht gebracht. Schade, schade.
Schade, aber schöne Geschichte. Ja, wirklich aber schöne Geschichte.
Ich sag mal, wenn du solche Sachen hinter dir hast, weißt du, dann weißt du, also das Learning aus diesen Geschichten, gerade aus dem Ironman, ist, wenn du dich am Riemen reißt und viel über den Kopf machst, dann kannst du, wenn der Wille stimmt, alles schaffen. Du musst durchhalten, wenn es hart ist, und dann kommst du ins Ziel. Egal, also sei denn, du hast sie überhaupt nicht trainiert und dann bist 2 Zentner zu schwer und vollkommene Fehleinschätzung deiner Person. Aber wenn du das halbwegs realistisch angehst, packst du das. Und dann hatte ich ja mal so Geschichten wie Training im Winter, 4 Stunden Mountainbiken im Schnee, nichts gegessen, dann in die Sauna mit einem alten Freund von mir aus dem Hawaii-Finisher, 7 auf Hawaii, glaube ich, und mit einer deutschen Meisterin im, was war die, in 5000 Meter oder sowas. Und dann haben wir halt einen Marathon in der Sauna hingelegt. Ich bin dann nach so und so vielen Runden raus, weil ich gemerkt habe, das geht mir doch ein bisschen zu sehr an die Substanz, habe mich dann zu Hause frisch gemacht und habe mich dann mit denen abends noch verabredet. Bis sie dann kamen, war ich aber schon weg, all die Weile halt, bevor das Essen dann irgendwann kam und das große alkoholfreie Weizenbier, bin ich umgekippt und hatte einen Herzinfarkt. Weil ich so dämlich gefallen bin, dass es nebenbei halt noch eine riesen Platzwunde am Kopf mit Gehirnerschütterung, einer schweren, gab, haben die Jungs vom DRK das gar nicht für voll genommen. Nach dem Motto, da liegt einer vor der Gastwirtschaft, in seiner Kotze, ohnmächtig, alter Suffkopf, haben mal das Augenscheinliche behandelt und den Herzinfarkt nicht gemerkt. Das hat dann eine Woche später mein Hausarzt dann in Lüdenscheid gemerkt. Dem danke ich heute noch. Und ja, dank der Gehirnerschütterung bin ich halt liegen geblieben. Zumindest mal die nächsten 2, 3, 4 Tage, bis es wieder vom Kopf her ging. Und das hat mich dann eigentlich so ja ungewollt Glück im Unglück gerettet. Ne? Und vor ungefähr 15 Jahren hatte ich dann eine Geschichte, da wollte ich ich war damals in einem Bewerber, hatte mich beworben für hier die Stelle des Bürgermeisters, war im Wahlkampf und habe mir gedacht, okay, du hast viel im Vorfeld gemacht, vielleicht hast du ja wirklich Chancen auch zu gewinnen. Wenn man das nicht glauben oder hoffen würde, würde man ja auch nicht antreten. Und habe dann gedacht, okay, du hast hier noch eine kleine körperliche Blessur, die würdest du vorher ganz gern beseitigen lassen. Nicht, dass du nachher heißt, kaum ist er jetzt gewählt, legt er sich erstmal hin und macht einen auf krank. Also wollte ich das auf jeden Fall vorher machen. Dann in der Klinik haben sie mir gedacht, 3 Tage, wenn alles schief geht, 3 Tage und dann bist du wieder draußen. Und da ging alles schief, dann gab es ein paar Notoperationen und ein Vierteljahr später war ich dann draußen, nachdem ich die Klinik lautschreiend verlassen habe, meine Unterlagen dann auch permanent verschwunden waren, konsequent und. Bin dann in einer anderen Klinik hier in Gelnhausen, wird immer viel drüber gemeckert, aber die haben mir damals das Leben gerettet und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, mit Amputation und zu Hause dann, als ich mal entlassen war, zwischen diesen Krankenhäusern, hatte ich dann eine Lungenembolie nachts, die ich auch alleine dann irgendwie durchfechten musste. Und wer mal eine Lungenembolie hatte und weiß, wie das ist, wenn die Lungenflügel zusammenklappen und du definitiv keine Luft mehr kriegst, nur noch minimals durch einen Hauch von Loch. Und jedes Ein- und Ausatmen so ist, als ob dir einer ein Messer in die Brust rammt. Radmesser rein, Messer raus, Messer rein, Messer raus. Und da war ich wieder beim Triathlon. Und dann kam das Learning vom Triathlon. Mein Ziel war, ich wollte am nächsten Morgen einen Kaffee trinken. So blöd, wie das jetzt klingt. Ne? Mhm. Und ich wusste genau, wenn ich jetzt Panik kriege, ist mit dem Kaffee definitiv Essig. Bis dahin liege ich stockesteif dann hier auf meiner Matratze. Und da bin ich nur durchgekommen, indem ich mich selbst als alter Yogi praktisch in eine Meditation gebracht habe und habe versucht, meinen Puls, den ganzen Kram runterzukriegen auf ein Minimum und so flach wie möglich zu atmen, mich nicht zu bewegen. Und so nach 4, 5 Stunden wurde das langsam besser. Und dann ging das wieder auseinander. Dann hat es noch 2 Stunden gedauert. Dann hatte ich zwar noch ordentliche Schmerzen in der Brust, habe mir aber nichts bei gedacht. Klingt jetzt saublöd. Es klingt saublöd. Und jedem, der mir jetzt erzählt, dem würde ich auf die Backe hauen. bin dann erstmal in meinen Laden gegangen, in mein Redaktionsbüro und geguckt, was hier so los ist. Habe mich dann zwar noch nach, ich weiß. Da kann man nur den Kopf schütteln und normalerweise müsste man einem da den Pass abnehmen. Aber bin dann auch erst am nächsten Tag dann zum Arzt, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht war da doch mehr mit den Brustschmerzen, das ist schon ein bisschen seltsam. Und ja, und der sagte mir dann halt, was los war. Und ja, mir halt mit dem Beisatz, also bei der Geschichte wären 99% selbst in der Klinik schon über die Wupper gesprungen. Und dann merkst du erstmal, wie wichtig das ist, dass du auf deinen Körper hörst und dich im Griff hast, dass du keine Panik kriegst, sondern dass du dir klar auch in solchen Situationen, wenn es wirklich mal eng wird, dir sagst, ich bin jetzt hier, das ist A. Ich möchte nach B. Das heißt, morgen früh einen Kaffee trinken oder ins Ziel kommen oder whatever. Na, und wenn du das weißt und das willst, dann überlegst du dir halt, wie auch jetzt im Geschäftsleben oder im ganz normalen Alltag, wie komme ich da hin? Und ich kam nur hin, indem ich alles runtergefahren habe und gesagt habe, ganz langsam, keine Panik kriegen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen.
Da gehört natürlich aber auch extrem viel zu. Ne? Also, und vielleicht beschreibt es sogar das ganz gut, warum es jedem Menschen empfohlen sein sollte, was für sich zu tun, weil das natürlich irgendwie auch Vorbereitung bedarf. Ne? Egal, ob jetzt das körperliche Leistungsfähigkeit ist, ob das, man nennt es ja immer so schön, Coping-Strategien sind, ja, also Bewältigungsstrategien für Stresssituationen, was jetzt zum Beispiel letzteres eindeutig war. Ja, das ist also, ich glaube, eine schlimmere Stresssituation könnte ich mir so erstmal per se nicht vorstellen, als irgendwie zu wissen, ich kriege keine Luft mehr und was ist, wenn ich hier gleich den Löffel abgebe, da eben ruhig zu bleiben und zu wissen, welche Tools helfen und was ist erwiesenerweise auch dann eben entspannend für den ganzen menschlichen Organismus. Man denkt ja, das ist ja auch irgendwie so der Trugschluss, man denkt immer so, mir passiert sowas nicht. Mir geht's doch gut, warum sollte ich denn eigentlich was tun, wenn ich habe doch gar keine Probleme, mir geht es doch gut. Das eine ist, warum das ein totaler Trugschluss ist, der Mensch oder der menschliche Körper kompensiert Tag für Tag. Und das wahnsinnig gut, so dass wir eigentlich die kleinsten Unebenheiten gar nicht merken. So lange, bis es nämlich irgendwann kracht. Und wenn es kracht, dann merken wir Symptome, dann merken wir einen Schmerz, dann merken wir eine Verspannung, dann kriegen wir eine Entzündung. Und nicht vorbereitet zu sein, heißt auch gleichzeitig, dass der Körper dann in diesen Situationen, wo es uns schlecht geht, absolut nicht gewappnet sind. Wir sind nicht vorbereitet. Und das finde ich ist gerade ein Paradebeispiel dafür, warum es einfach sinnvoll ist, sich mit seinem Körper und mit seiner Gesundheit auseinanderzusetzen. Wir haben nur diesen einen Körper und wenn die Gesundheit weg ist oder uns irgendwas passiert, dann war es das, dann gehen die Lichter aus.
Ich glaube, das ist auch der große Trugschluss, den viele Menschen haben. Wenn du den ganzen Tag vor in der Klotze hängst und ein Video guckst in YouTube und was weiß ich was und Netflix, dann gehst du davon aus, okay, die Folge hat mir nicht gefallen, schmeiß die nächste Folge rein. Mhm. Oder sie hat mir sehr gut gefallen, ich gucke es mir nochmal an. Das kannst du aber nicht mit deinem Leben machen. Wenn der Film abgelaufen ist, dann, wenn da der Nachspann läuft, dann ist das der Nachspann. Und dann ist Schicht. Da gibt's keine Wiederholung oder weil es so schön war, nochmal oder... Das läuft nicht. Deswegen, wir haben nur dieses eine Leben und auf diesen Trichter muss man erstmal kommen. Ganz kurz, das war bei mir der Punkt, wie ich umgefallen bin mit dem Herzinfarkt. Weil ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich gedacht, du machst bei Wind und Wetter ohne Vorbereitung, haust du dir einen Ironman aus den Rippen. Das geht. Ohne Vorbereitung weißt du, du kommst hier unter 12 Stunden immer locker ins Ziel, weil das geht. Und dann auf einmal schnippst da jemand am Hebel und dein Saft ist weg. Übergangslos. Von 100 auf 0. Und das war die Erfahrung. Die hat sehr viel. Und seitdem gucke ich noch ganz anders auf meinen Körper.
Das kann ich mir vorstellen. Würdest du sagen, kannst du herleiten oder hat vielleicht auch mein Arzt gesagt, der Grund für den Herzinfarkt, war das eine Überlastung? Ist es wirklich ungeklärte Ursache? Also was dazu geführt hat, dass dann von 0 auf 100 einfach...
Also der Arzt damals hatte gesagt, das war halt, ich war in mein Geschäft war in Lüdenscheid, meine Wohnung damals hier in Bad Orb. Das Training fand zwischen Biebergemünd, Bad Orb und Gelnhausen statt und tiefsten Winter damals. Und ich habe es einfach gnadenlos übertrieben. Ich habe es gnadenlos übertrieben an dem Tag oder an diesem Wochenende. extrem viel Stress und dann halt nicht auf die Ernährung und auf die Flüssigkeit geachtet, nach dem Motto, kannst du schon, bist der Triathlon-Held und also in meinen Augen und geht schon. Ne? Und abends der Salat, der hätte dann den Ausgleich gebracht, aber ich hatte den Salat auf dem Tisch und das alkoholfrei und ich kam nicht mehr zum Inhalieren. Das war knapp daneben geschossen und aber halt daneben. Ne? Übertrieben, ganz klar.
Finde ich auch beim Thema Ernährung, jetzt auch wenn es ne, vielleicht jetzt nicht der einzige Faktor war dann für den Herzinfarkt, ein schönes Thema, was man sich auch herleiten kann, besonders jetzt für meine Altersgruppe. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich jetzt eine Challenge gestartet. Ich möchte jetzt selber für mich, habe ich mit einer Freundin, weil sie auch gesundheitliches Ziel hat und ich sage, gut, komm, ich mache da mit. Ich bin schlank. Figur, top zufrieden, ja, gibt's nichts zu meckern. Wo ich mir selber jetzt, hat sich so eine Lüge eingeschlichen. Ich habe selber gemerkt, dass ich eine Lüge eingeschlichen. Wenn ich jetzt hier mal ein bisschen Fast Food, da mal ein bisschen was Süßes, schadet mir ja nicht. Und dann baut man negative Gewohnheiten auf und nimmt das so für normal. Ja, ich kann hier mal ein bisschen da was essen und hier nehme ich mal was Ungesundes. Und jetzt habe ich eine Challenge gestartet, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte jetzt 2 Monate lang komplett darauf verzichten, um sich dieser Sucht zu entziehen, weil dieser Geschmack, diese Stoffe, die da auch drin sind, die machen ja irgendwo auch süchtig und dafür sind sie halt eben gemacht von der Industrie, damit man eben mehr davon essen will. Und das ist das beste Beispiel. Weil du kannst noch so gesund sein, du kannst dich noch so geil fühlen, dein Körper findet diese Lebensmittel, die du dazu führst, überhaupt nicht cool. Und mache ich das jetzt über Jahre hinweg und das auch in einem Ausmaß, was wirklich, man weiß es ja, eigentlich absolut nicht okay ist, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich dann irgendwann von meinem Körper die Quittung kriege, weil er sagt, das war genug Giftstoff, jetzt ist hier mal Feierabend. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz der identische Kontext ist, es beschreibt sehr gut, was wir täglich für einen Raubbau mit unserem Körper betreiben.
Also ich sehe das mit der Ernährung ähnlich. Also ich habe meine Ernährung auch vor einigen Jahren ganz radikal geändert. Das war aber, ich habe ja nebenbei noch so ein Eisschwimmen organisiert, Neujahrsschwimmen, das kälteste Neujahrsschwimmen meines Wissens nach übrigens weltweit. Habe ich 5 Mal gemacht und hatte mich da in diesem bei der einen Veranstaltung im Umfeld beim Auf- und Abbauen und so weiter mal verletzt und mein damaliger Hausarzt sagte mir dann, kommt eine Operation, muss diesen jenes machen und dann dachte ich mir, okay, er hat damals bei dieser Geschichte mit den 3 Tagen zu 3 Monaten hat er komplett daneben gelegen und bei einer anderen Geschichte ebenfalls und jetzt mache ich mal das, was mein Bauch mir sagt und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren und habe geguckt, was beflügelt Entzündungen im Körper und wie kannst du das wegkriegen? Und je mehr ich dann drüber gelesen habe, da kam immer ein roter oder besser ein grüner Faden durch und der hieß, ernähr dich so gut es geht, ohne Fleisch, ohne Weizen 405, ohne dies und das, lass den Zucker weg und möglichst natürliche Lebensmittel, möglichst grün und wenig Fleisch bis gar kein Fleisch. Und dann habe ich das Stück für Stück umgesetzt. Es sollte ein Karpanentunnel-Syndrom sein mit entsprechenden Entzündungen, Operationen. Und das war nach 4 Wochen weg. Und zwar restlos. Ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe angefangen zu kraulen. Ich habe mit Liegestützen angefangen und alles Mögliche gemacht. Also alles das, was man nicht machen sollte. Und bin genau ins Konträre gegangen. Plus halt die Ernährung umgestellt. Weg.
Was, also jetzt, okay, fleischlos, gab es vielleicht sonst so prägnante Sachen, wo du sagst, das waren noch so 2, 3 Lebensmittel, die du mehr zugeführt hast, weil sie nachgewiesenerweise eine entzündungshemmende Wirkung haben?
Alles, was grün ist. Paprika, alles, was im Winter so wächst, viel Kohl, Salat und muss dazu sagen, ich fühle mich auch im Salat wohl. Bei mir muss mindestens eine Mahlzeit am Tag, die muss ein großer Eimer sein mit Salat, wo wirklich alles drin ist, was bunt ist. Vorgabe einfach, es muss bunt sein. Je bunter, desto mehr hast du im Spektrum abgedeckt. Und dummerweise schmeckt mir es halt auch. Ne? Und da ist das keine Überwindung. Und ich habe mich dran gewöhnt. Und wenn es zu mir ging, außer einen kleinen Anteil Kohlenhydrate, bräuchte ich eigentlich am Tag überhaupt keinen. Also Brot, Brötchen, minimalst noch alle Jubeljahre Fleisch, bei mir eigentlich gar nicht mehr. Das ist eine absolute Ausnahme, wenn ich weiß, sonst kommt es halt in den Müll. Und dann habe ich so ein von Ethik her eine Einstellung, dass ich sage, ich möchte nicht, dass irgendwas, was vorher gelebt hat und wegen mir oder Umfeld gestorben ist, ist ja im Endeffekt so, ne? Dass es dann im Müll landet und dann wird's bewusst. Aber das ist die absolute Ausnahme. Ansonsten halt nicht. Also Richtung vegan geht schon, 100%ig kriege ich nicht. Und Süßigkeiten kriege ich auch nicht 100% hin. Da habe ich eine Regel, wenn ich alle 2 bis 3 Wochen meine Zeitung ausfahre, die fahre ich dann selber aus, auf der Hälfte der Strecke gibt es eine Tankstelle, da mache ich dann halt, da gibt es eine Cola und eine Tüte, Gummibärchen und einen großen Schneider oder so, Twix oder sowas. Und das ist dann alle 2 Wochen die große Ausnahme. Ja, das ist noch drin.
Das war schon stark. Aber zum Thema Geschmack, jetzt nicht nur daran gewöhnt, schmeckt einem auch, weil sich natürlich auch Geschmack wieder verändert. Also wenn ich jetzt mich über Wochen, Monate, Jahre hinweg mit Geschmacksverstärkern zupumpe, was intensiv schmeckt, und dann greife ich natürlich auf natürliche Lebensmittel, die ungewürzt, ungesalzen erstmal langweilig schmecken oder manchen schmecken sie vielleicht wirklich nicht. Mhm. Aber das ist ja nicht unsere Natur. Das heißt, es ist ja eigentlich nur natürlich, dass uns so etwas schmeckt, dass ein Salat lecker ist, dass frische Zutaten lecker sind.
Du machst eine Entwöhnung, wenn du dich von diesen Sachen trennst. Das ist wie eine Entwöhnung vom Rauchen oder von was anderem, von Zucker, wenn du sagst, jetzt mal runtergefahren. Ne?
Mhm. Und Entwöhnung trifft es gut, es ist wie eine Sucht. Die machen abhängig die
Stoffe. Akkurat, genau.
Ja. Ja. Und das ist, ich kann es auch verstehen, dass Menschen sagen, mir schmeckt das nicht, ich schaffe das nicht ohne, ich möchte das weiter essen, ist doch so lecker, weil der Körper süchtig ist danach. Und das ist Überwindung, das kostet Kraft. Und zu suggerieren oder jetzt einfach so zu tun, ja, nee, das ist mal einfach gemacht, nee, ich verstehe es. Aber es lohnt sich, da dran zu bleiben, weil nicht nur der Körper sich hinterher freut, sondern halt eben, du dich selber auch, wenn du es geschafft hast.
Also ich glaube, Gesundheit und Ernährung, also gerade dieses Thema, das ist was man nicht unterschätzen darf, weder in deinem Alter, erst recht nicht in meinem Alter. Das ist wie eine tägliche Einzahlung auf ein negatives Konto. Wenn du dich immer schlecht ernährst, nicht bewegst, auch für den Kopf nichts tust, der Kopf muss ja genauso lebendig sein, das Gehirn ist mit der größte Energiefresser im Körper. Wenn der Kopf auch nur auf Sparflamme läuft, weil du halt mit von morgens bis abends so Social Media und Kram dich abgibst und ansonsten dir nichts mehr zu denken und zu arbeiten gibst da oben, dann verkümmert das auch. Das sind alles Muskeln. Mm. Ne? Mm. Wenn du, und da musst du einfach was für tun. Na, das ist so. Wenn du das vernachlässigst, das kannst du nach hinten raus nicht mehr aufholen.
Nee.
Und nur noch
absolut
schwer.
Nicht. Hm? Ja. Und auch immer spannend, das fällt mir gerade ein zum Thema, das kann man nicht mehr aufholen, andersrum genauso. So viele Leute sagen, ich habe jetzt in 2 Wochen, da bin ich dann im Urlaub, da brauche ich jetzt vorher auch nichts mehr machen, das lohnt doch gar nicht. Wo ich mir immer so denke, keine Wiederholung, die ich mache im Kraftsport oder kein Lauf, kein Schritt, den ich tue, ist umsonst. Ja, es hat immer einen Effekt für den Körper. Und Da stimmt auch die Grundeinstellung einfach nicht zum Thema Sport, Bewegung, Gesundheit. Die glauben dann, ja gut, da kann ich mal auf Pause drücken, und wenn ich im Urlaub bin, jetzt bin ich für 4 Wochen auf Reisen, da kann mein Körper nochmal Pause machen. Nein, offiziell sollte er das nicht. Offiziell sollte das eigentlich zum festen Bestandteil werden. Einfach weil ich dann auf der anderen Seite auf dieses positive Konto einzahle.
Jetzt mal unter uns, es hört ja keiner zu. Wenn du im Urlaub bist, du willst doch nicht die ganze Zeit mit dem eingezogenen Bauch durch die Gegend laufen, oder? In der Regel gibst du vorher schon ein bisschen Gas. Also ich zumindest nicht.
Nee, will man nicht. Am besten deswegen tatsächlich nicht ein sportliches Jahr aus seinem Leben machen oder eine sportliche Woche oder einen sportlichen Monat, sondern ein sportliches Leben, um bestmöglich vorbereitet zu sein.
Das Thema gesund leben in Bewegung ist ja so mein Thema von meinem Podcast. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kriege ich eigentlich das, was ich so als Botschaft rüberbringen möchte in meinen Episoden, wie kriege ich das unter einen Hut? Wie kriege ich das in ein Paket gepackt? Und letztendlich, irgendwann kam bei mir die Idee, der springende Punkt, über den man sich mal ein bisschen Gedanken machen muss, wo auch bei fast allen von uns so ein gewisser Bruch drin ist vom Inhalt her. Das ist die Ernährung, und die zwar die Ernährung, die beim Kleinkind beginnt und beim Senior, Seniorin endet. Das heißt, wenn du, bist ja jetzt im allerbesten Alter, irgendwann mal Nachwuchs kriegst, Was machst du dann? Du gehst dann bestimmt hin und kaufst dann deinem Spross nur noch Marshmallows. Es gibt von morgens bis abends nur noch Cola und Limonade und zwischendrin Pfeif auf Obst und Gemüse. Dann wird halt dann alles Mögliche aus dem Nutella-Glas direkt mit dem Löffel gezogen oder mit dem Strohhalm, weiß ich nicht. Hm. Mit Sicherheit nicht, weil du willst ja, dass dein Spross, dein Nachwuchs auch dann entsprechend gesund aufwächst und du willst auch wahrscheinlich nicht, dass er den ganzen Tag nur vor der Klotze hängt und schon vorm Kindergarten verblödet. Du willst ja, dass der was draus wird, dass er gesund wird, dass er am Leben teilhabt, dass er sich teilnimmt, dass er sich bewegt. Und warum zur Hölle glaubt man dann, dass man, wenn man älter ist, weil man dann vielleicht die Schule gepackt hat oder im Berufsleben steht, dass man das alles über Bord werfen kann? Rauchen, Alkohol, Junkfood, Blödsinn, man bewegt sich nicht mehr. Man macht genau das Gegenteil. Das konserviert sich doch nicht. Gesunde Ernährung ist doch nicht, ich habe mich einmal gesund ernährt und das bleibt jetzt für immer drin.
Ne? Spannend, eigentlich ist schon beinahe eine spannende philosophische Frage, woran das liegt. Also stimme ich dir restlos zu.
Ne? Entschuldigung, lass mich den Satz noch zu Ende fragen. Normalerweise müsstest du dich bis zum Ende deiner Tage nach einem Kleinkinder-Prinzip ernähren, nach dem Motto, nur das Beste und wenn du, bevor du zur Klotze greifst, raus in den Garten, beweg dein Bobbes, sind wir wieder beim Bobbes, und tu was. Und hast du deine Hausaufgaben schon gemacht, ob jetzt vernünftig oder nicht, richtiges Schulsystem oder nicht, aber streng deine Rübe an, mach nicht nur Blödsinn, verschenk dein Leben, deine Zeit nicht mit Blödsinn.
Ja, na, tolle Botschaft. Nee, tolle Botschaft. Kann ich so auch gar nichts, also zu dem Thema so gar nichts mehr ergänzen. Also ich würde da einfach so restlos zustimmen und einfach mal sagen, ja, sehe ich ganz genauso. Ja. Und vielleicht können wir da jetzt sogar die Herleitung machen. Das kommt ja schon so ein bisschen daher. Was war denn dann deine Motivation, eben das an Menschen weiterzugeben? Was war so für dich der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt möchte ich Menschen irgendwie auf diesem Weg unterstützen, meine Botschaft irgendwie rausbringen an Mensch und Tier.
Also ich habe jetzt in meinem Leben, keine Ahnung, irgendwas zwischen 10 und 15 Trainerscheine gemacht. Ne? Von Laufen, Triathlon, Diagnostik, Ernährung, Yoga, Waldbademeister, kommunaler Gesundheitsmoderator, bla 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 bla. Ist wirklich eine ganze Masse. Und das mache ich aber nicht, weil ich jetzt denke, ich könnte damit jetzt einen neuen Job irgendwie mir schaffen, weil Schreiberei, Zeitung bringt irgendwann nichts mehr. Also gehe ich dann irgendwo ins Studio oder mache dann nur noch Kurse. Das habe ich als, ich glaube, das ist das Ur- Der Urtrieb war dabei immer, ich will einfach wissen, wie es funktioniert. Das war einfach von mir aus die Neugierde, wie funktioniert das? Und wenn ich es dann wusste und habe dann auch gemerkt, das funktioniert nicht, das machst du richtig und das lässt du besser sein, dann habe ich jetzt auch gerne weitergegeben. Das war einfach die Motivation, dass ich mein Wissen eigentlich gerne geteilt habe. Und dann gab es auch immer dann auch Leute, die auch mal zugehört haben oder zugeschaut haben. Gut, mit viel, viel Abstand ist dann irgendwann der Podcast draus geworden, zu Beginn von Corona. Aber sag mal, so eine Botschaft oder Philosophie hat er eigentlich nicht mit dahinter gesteckt. Vielleicht der eine Punkt, dass ich über meine Zeit im Studio, die liegt ja nur auch schon 1000 Jahre zurück, über das Spinning und den Triathlon, dass ich dadurch halt auch Leute kennengelernt habe, die ähnlich getickt haben und mit denen ich nachher dann auch ein bisschen was anfangen konnte, mit denen konnte ich austauschen, auch mal ein kleines Kräftemessen machen oder Das war vielleicht damals auch mit einer Motivation, andere Menschen kennenzulernen, die ähnlich ticken. Ne? Nicht nur die Couch-Potatoes, sondern halt diejenigen, die halt auf andere Dinge im Leben mehr Wert legen. Und denen, der einige Sachen einfach bewusster sind als anderen, denen alles egal ist.
Man sagt ja auch immer so schön, die fünf Menschen, die dich umgeben, zeigen dir, wer du bist. Also wenn man sich natürlich in ein Umfeld sucht, was sich mit also gleiche ähnliche Interessen hat, dann wird man sich auch immer weiter und intensiver auch so verhalten wie dieses entsprechende Umfeld. Wenn ich jetzt also auf der Suche bin nach Leuten, die den ganzen Tag auf der Couch sitzen und Netflix schauen, ja, dann wird das früher oder später auf mich abfärben. Also auch eigentlich ein spannender Grund, warum schaffe ich es eigentlich nicht, mich zu verändern, wenn ich mich mal umschaue und guck, wie ist das in meiner Familie, wie ist das bei meinen Freunden? Man kann nicht vermeiden, dass dieses Umfeld einen beeinflusst, positiv wie negativ, ob man will oder nicht. Der Mensch ist nicht stark genug, ganz häufig, wäre mir nicht bewusst, auf Dauer einem Umfeld, was ausschließlich aus solchen Menschen besteht, 100% zu widerstehen. Es werden also immer Dinge abfärben, ist ganz unvermeidbar. Ja, die Kinder ahmen auch nach. Wenn ich denen also was vormache, dann machen die das nach. Egal, ob das Wörter sind, die ich benutze, ob das allgemeines Verhalten ist oder auch Konsumverhalten, Essen. Ja, also so wie der Lehrer, wie die Lehrer sind, die kleinen Lehrer in unserem Umkreis, entsprechend so werde ich mich dann eben auch verändern.
Wobei man dann eins sagen muss, jetzt ich mit meiner kleinen Zeitung, ich habe natürlich jetzt ein Thema, was mich immer wieder leider negativ umtreibt. Das heißt, ich schreibe natürlich hier auch die Todesanzeigen. Und wenn du dann siehst, das Umfeld und die Leute, mit denen du dein Leben verbracht hast, jünger teilweise, älter sowieso, klar, das schrumpft immer mehr. Und auch dein Bekanntenkreis schrumpft. Die Meinungen ändern sich jetzt. Während Corona hat sich sowieso sehr, sehr, sehr viel getrennt und gespalten. Und dann kann ich jetzt schon mal sagen, dass mit den 5 Leuten in deinem direkten Umfeld, das mag ja stimmen, aber das stimmt nur bis zu einem gewissen Punkt. Und irgendwann bist du schon froh, wenn du überhaupt noch 5 Leute hast.
Mhm.
Ja? Mhm. Und das glaubt man vielleicht nicht vorher, aber das kommt definitiv. Und der Kreis, der dich umgibt, wird immer kleiner. Und dann hast du nur eine Chance, entweder du passt dich an, die passen sich an, oder aber du suchst wirklich deinen Weg oder du suchst deinen Weg und machst einen Podcast, dann hast du halt immer irgendwie Leute, mit denen dich austauschen kannst. Das ist wirklich, wirklich Gold wert. Ich würde es jedem empfehlen, der glaubt, was sagen zu haben, macht einen Podcast und da kriegst du jedenfalls die Menschen ins Gespräch und in deinen Bekanntenkreis, mit denen du dich austauschen kannst und die ungefähr auf einer Welle sind, beziehungsweise die halt auch ein interessantes Thema haben, was dich vielleicht auch interessiert. Das ist schon, Podcast hat schon so ein bisschen Therapiefaktor.
So. Ja, definitiv, ja. Man muss sie nur auch hören, ne? Also mir geht das teilweise phasenweise auch noch so, kann ich ja vielleicht auch mal ganz ehrlich so sagen, dass ich ganz oft, auch wenn ich im Auto bin oder ähnliches, greife ich dann zu dem Dopaminausschuss, der dann in Form von Musik vielleicht erstmal leichter erreichbar ist, als sich dann zu sagen, komm, ich höre mir jetzt mal einen Podcast an über ein Thema, was mich interessiert. Aber das war eigentlich gar nicht das, was ich habe sagen wollen. Jetzt habe ich einen Faden verloren.
Das Alter.
Nee, aber wo ich tatsächlich ursprünglich noch was zu sagen wollte, ist, dass ich, was du eben sagst, das Umfeld wird immer kleiner. Das ist natürlich jetzt irgendwo auch ein spannender Kontrast, weil das betrifft mich natürlich persönlich noch nicht, glücklicherweise. Na, auch meine Eltern sind glücklicherweise noch am Leben. Also das tritt mir natürlich jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so nah, wie es natürlich der Fall ist, wenn man halt eben im Alter fortschreitet und man dann halt wirklich sieht, alte Freunde, Bekannte, die wirklich sich leider vom Leben verabschieden, wo sicherlich auch die Wahrnehmung und das eigene Handeln sich vielleicht auch gewisserweise nochmal verstärkt oder verschärft, wenn man halt eben sieht, wie viele Leute halt eben schon dahingeschieden sind. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ist das so?
Das ist so, wobei in dem Augenblick, ich hatte das eben schon mal gesagt mit diesen Todesanzeigen, wenn du lange Zeit, so wie ich jetzt in einer Stadt gelebt hast, ich bin jetzt hier gut seit der Geburt, war dann mal Jahrzehnte in Erfurt, in Lüdenscheid, in keine Ahnung, wo alles in Gießen. Und habe da überall mal gearbeitet, bin aber dann letztendlich wieder zurückgekommen. Aber die Menschen kenne ich halt noch. Das ist überschaubar hier mit knapp 10.000 Einwohnern. Und zumindest von denen, die gelebt haben, da über die Zeitung hast du halt schon alle kennengelernt. Das mache ich jetzt hier auch schon über 30 oder knapp 30 Jahre. Und wenn du dann diese Todesanzeigen schreibst, kriegst du ja auch automatisch die Biografie mit von den Personen. Oder du hast sie noch selbst im Hinterkopf. Und dann kannst du ganz, ganz schnell eine Verbindung ziehen vom Leben. Wie hat sich jemand geschlagen? Und dann, wie früh oder wie ist er gestorben? Man steht uns auch jemand, der vegan lebt und den ganzen Tag Sport macht und wirklich vorbelebt. Auch den kann es morgen von jetzt auf gleich bröseln und der kriegt seinen Krebs und was weiß ich was. Aber die Regel ist, bleibst du bewegungslos, ernährst du dich grottig, setzt du dir keine Ziele, auch vom Kopf her, geht die Fahrt schneller Richtung Ende. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Da gibt es richtige Unterschiede, ob die Leute nach hinten raus noch fit und lebendig sind und du musst da mit 95, 100 noch mit der Schaufel draufschlagen, damit die mal ruhig sind. Oder die sind mit 65 schon so fix und fertig, dass die nur noch wirklich teilnahmslos irgendwo rumsitzen und dann das Ende wirklich absehbar ist. Da kannst du die Uhr nachstellen. Und deswegen, das ist das, was ich auch versuche, hier so in meinem Umfeld immer klar zu machen. Leute, bewegt euch, sucht euch ein Hobby oder arbeitet bei den Kindern mit oder geht in den Betrieb rein, macht irgendwas, setzt euch ein Ziel, arbeitet für ein Buch oder geht in den Garten, geht wandern. Hauptsache, ihr bewegt euch, ernährt euch halbwegs vernünftig, lasst die zumindest mal die größten Schweinereien sein und guckt nicht nur Scheißdreck im Fernsehen. Nehmt lieber ein Buch. Das klingt alles wie... Aber es stimmt.
Es stimmt. Es stimmt wirklich, ja. Auch in dem Kontext, nimm dir ein Buch. Ich habe, als ich begonnen habe, während meiner Ausbildung, während meines Studiums, mich so ein bisschen dafür zu interessieren, mich persönlich zu entwickeln, habe ich wahnsinnig viele Bücher gelesen. Ne, hat nichts mit dem Sport zu tun gehabt. Es ging viel um Geld, muss ich auch offen gestehen. Wobei Bücher über Geld nicht nur über Geld schreiben, sondern ja ganz häufig irgendwie auch über verwandte Themengebiete. Ne? Also die persönliche Entwicklung, die Denkweise, über finanzielle Intelligenz, also dass ich nicht mein Geld gleich wieder für den nächsten Schrott im nächsten Laden ausgebe. Und Bekannte aus der Schule, die mich kannten als Quatschkopf, ne, wo ich rausgegangen bin und die mir dann einfach später zurückgemeldet haben, ey, Wahnsinn, was sich da getan hat in deiner Entwicklung. Das waren in dem Fall so rund 20 Bücher, die ich gelesen habe, über verschiedene Themen, natürlich nicht nur Geld, um Gottes Willen. Was das mit einem macht langfristig. Man merkt selber diese Fortschritte häufig gar nicht so auf die Stecknadel genau. Aber über eine Distanz von 12 Monaten, 24 Monaten, was sich da tut, das ist Wahnsinn. Und das darf man nicht unterschätzen. Und das fängt halt eben auch wirklich mit einem einfachen Medium an, wie Podcast, den ich mir auf die Ohren hauen kann. Und einfach nebenbei lege ich meine Wäsche zusammen oder wie auch immer, weil ich einfach mein Gehirn doch mit sinnvollen Informationen versorge.
Ich habe hier oben an meinem Bildschirm immer so den einen oder anderen Spruch hängen, den ich irgendwo gerade meistens beim Podcast hören aufgenommen habe und mir notiert habe. Und da sind zwei Sachen, die jetzt hier absolut zum Thema passen. Ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, so langsam müssen wir auch mal irgendwo zum Ende finden. Irgendwie die Kurve kriegen. Der eine Satz, der passt ganz gut dazu, Relevanz vor Fehlerfans. Finde ich brutal treffend. Relevanz vor Fehlerfans. Und dann, was du auch eben gesagt hast, mit diesem irgendwann so ein bisschen mehr, das ist der sogenannte Compound-Effekt. Ne? Du lernst jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Und das ist dann so der Euro, den du jeden Tag zur Seite legst und auf einmal wunderst du dich, dass du dir davon halt was leisten kannst oder kannst du es halt irgendwo anders investieren. Der sogenannte Compound-Effekt. Jeden Tag ein bisschen an deinen Zielen arbeiten, ein bisschen an deinem Buch schreiben, ein bisschen an deinem Podcast oder an deiner Ausbildung oder an deinem Training. Na, und irgendwann hast du halt dann den Körper, den du haben willst, oder das Konto, das du angestrebt hast, oder das Buch ist fertig. Das bringt mehr als dann zu sagen, jetzt mache ich alles auf einen Schlag, weil das haut eh nicht hin.
100%, ja. Vielleicht sind das sogar schon beinahe die idealen Schlussworte. Also jeden Tag einen kleinen Schritt vorwärts bringt uns am Ende an das Ziel, wo wir hingelangen wollen, ist auch im Faktor Gesundheit eine wahnsinnig tolle Botschaft, finde ich.
Ja. Ist auch so. Also deswegen, ich habe es mir nicht hier oben dran geschrieben, weil es einfach so altklug klingt. Nein, das ist ja auch eine Motivation für mich, weil es gibt immer tausend Möglichkeiten, wie du Blödsinn vorschieben kannst, was einfach leichter ist zu bewerkstelligen oder dich ein bisschen ablenkt, als deinen Kopf anzustrengen oder deinen Körper. Und genau, Relevanz vor Fehlerfans.
Sehr schön.
Gut.
Ich sage es auch jetzt schon mal an alle ZuhörerInnen, die jetzt also hier Teil waren dieses Podcasts und bis zum bitteren Ende dabei waren. Ich meine, ihr seht es so oder so in den Shownotes unbedingt, jetzt also gerade an meine Hörer und Hörerinnen, unbedingt unten mal in die Shownotes reingucken oder in die Infobox bei YouTube. Da habe ich euch selbstverständlich den Podcast von dem Ralf verlinkt, der sicherlich über diese gesundheitlichen Themen nochmal ganz anders berichtet als ich und definitiv auch eine tolle Bereicherung ist der Walkman Podcast. Ja, also ich verlinke euch da alles, was zu verlinken gibt, mal unten rein. Schaut da gerne mal beim lieben Ralf vorbei. Und ganz wichtig, lasst uns auch immer mal einen Kommentar da. Ne? Eure Meinung zu den Themen, wo man vielleicht doch nochmal drüber sprechen kann, dass wir vielleicht in Zukunft ja vielleicht auch nochmal ein Thema gemeinsam aufnehmen oder allgemein mal eure Meinung zu dem Thema interessiert uns sehr. Und ganz wichtig, lasst einfach auch gerne eine Bewertung da. Das wäre mir an der Stelle nochmal ganz wichtig.
Ja, kann ich eigentlich nur ergänzen und auch dann für meine Zuhörer, Zuschauer dann entsprechend sagen, Leute, die Geschichte vom Matthias wird natürlich bei mir ebenfalls mit verlinkt. Und ich kann nur sagen, seine Podcasts, die ich jetzt mir so reingezogen habe, vom Thema, wenn das Thema Gesundheit und ja, wie man diese auch erhalten oder fördern kann. Wenn euch das interessiert, dann guckt auf jeden Fall bei ihm mal rein in den Podcast und abonniert ihn natürlich, genauso wie ihr meinen. Hoffentlich alle abonniert habt und
genauso macht er das.
Über Teilen und kurzen Kommentar würden wir uns natürlich auch freuen. Ja, und dann kann ich eigentlich nur sagen, erstmal herzlichen Dank für die gegenseitige Einleitung, dass du dir die Zeit genommen hast. Sonntagmorgen und wir haben jetzt hier mit Vorgespräch bald 2 Stunden hier auf die Kette gebracht. Das ist ja schon nicht ganz ohne, ne?
Gesprächsbedarf ist da. Auch ich bedanke mich für die Bereitschaft, diese Folge gemeinsam aufzunehmen. Wir haben uns ja beim Podpflanzer Festival kennengelernt. Auch da sieht man ja, das Netzwerken mit doch Gleichgesinnten macht immer wieder Spaß und bringt Produktives hervor. Können wir also auch nur zu ermutigen. Ja, ich sage danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht und würde mich dann tatsächlich schon mal an alle Zuhörer oder Zuschauer innen verabschieden.
Ja, ebenfalls herzlichen Dank. Die Folge erscheint zeitgleich, nur um ein paar Stunden, glaube ich, verschoben. Am Montag, dem, ich glaube, 23. Oktober, ne? Kann das sein?
Irgendwie so.
Lange, ja, lange Pause eben. Okay, also dann in diesem Sinne, herzlichen Dank nochmal. Und ich denke, wir haben auf jeden Fall mal irgendwann ein Folgegespräch, weil wir haben, glaube ich, unsere Liste doch nur zur Hälfte abgearbeitet. Aber wir können es, glaube ich, nicht mehr ganz übertreiben heute, ne? Sonst springt uns alles ab.
Das sparen wir uns auf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, lieben Dank.
Ciao, ciao.
Bis
dann. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.